DW Menschen und Märkte.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Im Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle sind das heute zwei unserer Themen. Endlich Action am neuen Flughafen Berlin-Brandenburg. Dort hat die Luftfahrtmesse ILA ihre Pforten geöffnet. Und ein Blick auf die Schuldenkrise in Südeuropa. Wieso laufen dort Anleihen immer noch besser als Aktien? Das und mehr jetzt. Mein Name ist Klaus Ulrich. Berlins Hauptstadtflughafen hat den regulären Betrieb natürlich noch nicht aufgenommen und niemand traut sich zu sagen, wann das genau sein wird. Ein Betrieb ganz anderer Art herrscht am BER in diesen Tagen trotzdem. Bis Sonntag wird auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung ILA gezeigt, was am Himmel alles möglich ist. Auf rund 250.000 Quadratmetern Fläche präsentieren sich gut 1.200 Aussteller aus 40 Ländern. Für die weltweit älteste Branchenschau ist dies die zweithöchste Beteiligung ihrer Geschichte. Die Veranstalter erwarten über 200.000 Fach- und Privatbesucher, denen rund 300 Luftfahrzeuge präsentiert werden.
Scheinbar aus dem Nichts sind sie aufgetaucht. Zwei Eurofighter und vier Tornados jagen lärmend durch die Luft. Sie sichern drei Kampfhubschrauber ab, aus denen sich Soldaten auf eine Wiese abseilen. Nach ein paar Minuten fliegt eine Transportmaschine ein, die die Soldaten wieder aufnimmt und dazu noch einen Jeep, der von rechts in die Szene gefahren ist. Willfire 2014 heißt das Manöver, mit dem sich die Bundeswehr auf der ILA, der Internationalen Luft- und Raumfahrtmesse, den Zuschauern präsentiert. Auch ILA-Direktor Stefan Grawe hat seinen Blick nach oben gerichtet.
Die ILA Berlin Airshow ist eine der drei größten Luft- und Raumfahrtmessen der Welt. Bei der ILA ist der militärische Anteil ungefähr 30%. 10%, 15% Raumfahrt und der Rest zivile Luftfahrt. Und die zivile Luftfahrt wächst im Jahr mit ungefähr 5% weltweit. Und natürlich muss und will die deutsche Industrie da auch ihren Anteil haben. Interessant ist der große Raumfahrtaspekt, der auf den anderen Airshows, die zum Beispiel in Paris oder Farnborough in der Nähe von London stattfinden, nicht in dem Maße gezeigt werden.
Herzstück des Raumfahrtauftritts ist die Halle 4, in der sich der 1500 Quadratmeter große Space Pavilion befindet. Gleich im Eingangsbereich hängt ein Modell des Telekommunikationssatelliten AlphaSat in Originalgröße. Gleich daneben finden sich Modelle von Trägerraketen und eine Darstellung der Erdbeobachtung aus dem All. Die Europäische Weltraumorganisation ESA ist hier genauso präsent wie die Industrie, erklärt Stefan Hess vom Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie.
Wir präsentieren hier alle wesentlichen europäischen und deutschen Raumfahrtprogramme in einem Auftritt, alle wichtigen Satellitenprogramme, alle wichtigen Technologien für den Zugang zum All, also die Raketentechnologie, und wir präsentieren natürlich auch die Erforschung des Weltalls, wir präsentieren die internationale Raumstation und wir präsentieren auch zukunftsweisende neue Programme.
An denen die Russen ab 2020 bekanntlich nicht mehr teilnehmen wollen. Ein Thema, das auf der ILA für Gesprächsstoff sorgen dürfte.
Das ist natürlich für uns in der Industrie ein Thema, das die Politik lösen und klären muss. Wir haben über viele Jahre mit Russland im Bereich der Luft- und Raumfahrt zusammengearbeitet. Und wir sind natürlich in der Hoffnung, dass man dort auch eine tragfähige Lösung für die Zukunft entwickelt.
Eine Erwartung, die die Industrie allen Politikern mit auf den Weg geben will, die ILA besuchen. Das sind eine ganze Reihe, angeführt von der Bundeskanzlerin und einigen ihrer Minister. 6 Tage dauert die Leistungsschau, auf der rund 1200 Aussteller aus 40 Ländern zeigen, wozu Spitzentechnologie und Hightech-Produkte inzwischen in der Lage sind. 300 Fluggeräte sind für Vorführungen angemeldet. Insgesamt rechnet ILA-Direktor Grawe mit mehr als 200.000 Besuchern, von denen über die Hälfte als Fachbesucher aus dem In- und Ausland anreisen.
Luft- und Raumfahrtmessen sind in der Regel keine Ordermessen, wie man das aus dem Bereich der Mode oder der Konsumgüterindustrie kennt, sondern es sind politische Plattformen, es sind Networking-Plattformen, wobei natürlich auch die Flugzeuge in ihrer Fähigkeit dargestellt werden. Aber es ist nicht so, dass eine Airline kommt und der Airline-Vertreter, ein Scheich zum Beispiel, sagt, packen Sie mir mal drei A A380 ein und dann nehme ich noch eine A350 mit dazu. Und wie, welchen Rabatt kriege ich? Das ist nicht der Fall.
Was nicht heißen soll, dass auf der ILA keine Geschäfte angebahnt oder spektakuläre Abschlüsse verkündet werden. Als größter industrieller Aussteller präsentiert sich Airbus. Das Unternehmen hat neben seinem Militärtransporter A400M auch das neueste Modell in der zivilen Flotte, die A350 im Gepäck. Die schaut allerdings nur kurz in Schönefeld vorbei.
Leider natürlich auch nicht vielleicht in dem zeitlichen Umfang, wie wir uns das gerne wünschen würden. Aber da dieses Programm jetzt tatsächlich ja in dem Zulassungsprozess ist, ist dem Hersteller auch nicht die Möglichkeit gegeben, das Flugzeug für längere Zeit hier zur Verfügung zu stellen.
Sagt Wolfram Cornelius, der Leiter des Flugprogramms auf der ILA. Wenn die Messe am Wochenende für das breite Publikum öffnet, wird der jüngste Spross der Airbus-Familie schon wieder abgehoben haben. Dafür sind in den ILA-Hallen zahlreiche Bauteile des Langstreckenfliegers zu bewundern. Wer in der Nähe eines Flughafens wohnt, dürfte sich vor allem für die neueste Triebwerkstechnologie interessieren. Fündig wird man am Stand des Münchner Triebwerksspezialisten MTU bei Hans-Joachim Mauch.
Die technischen Daten sind hervorragend. Wir haben eine Reduzierung von -15% im Kerosinverbrauch und eine Reduzierung des Lärms um -10 Dezibel, was in der Übersetzung heißt, eine Halbierung der subjektiven Lärmwahrnehmung. Das sind Werte, die sind beispiellos. Und die MTU und unser Partner Pratt & Whitney, wir sind zurzeit die Einzigen, die diese Technologie entwickelt haben, bauen und ab dem nächsten Jahr in den Markt ausliefern werden.
Effizienteres Fliegen, leisere Turbinen, neue Werkstoffe und Antriebe sind ein großes Thema auf der ILA. Wohin die Reise gehen könnte, zeigt ein Elektroflugzeug, das von Airbus vorgestellt wird. Allerdings transportiert die E-Fan bislang nur 2 Personen. In diesem Segment ist also noch viel Entwicklungsarbeit nötig. Als Schulungsflugzeug für Nachwuchspiloten könnte der Elektroflieger aber demnächst schon eingesetzt werden.
Ein Beitrag von Sabine Kinkertz. Während der deutsche Aktienindex DAX und der amerikanische Dow Jones gerade neue Rekordhöhen markiert haben, tun sich Aktien in Spanien, Portugal und Griechenland noch schwer. Sie haben sich zwar seit dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise erholt, aber von neuen Rekorden kann in Südeuropa noch keine Rede sein. Samir Ibrahim.
Es ist fast schon symbolisch, dass die Europäische Zentralbank am kommenden Wochenende rund 150 Spitzenvertreter aus Politik und Finanzwelt ausgerechnet in die Kleinstadt Sintra einlädt. Nicht weit von Lissabon, mitten in der portugiesischen Provinz. Also in das Land, das gerade erst den Rettungsschirm verlassen hat und sich neuerdings sein Geld schon wieder selbst am Kapitalmarkt besorgt. Carsten Jeski, Chefvolkswirt der ING Bank, ist zwar selbst nicht mit dabei, kann sich aber sehr gut ausmalen, was in Sintra passieren wird.
Ich denke, dass hier wieder gefeiert wird, dass mittlerweile das dritte Land aus dem Rettungsschirm austreten konnte. Ja, wir haben Irland gehabt, wir haben Spanien gehabt und jetzt Portugal. Das heißt, man wird auch die ganzen Rettungspakete als eine große Erfolgsgeschichte verkaufen. Man wird zeigen, dass das Rezept des Euro-Krisenmanagements wirklich funktioniert hat und dass Portugal also in der Lage ist, jetzt wieder Geld an den Finanzmärkten zu bekommen.
Tatsächlich gibt es in der Euro-Schuldenkrise immer neue, gute Nachrichten. Griechenland hat sich Geld am Kapitalmarkt geliehen, zu Zinsen, die man nicht gerade als günstig, aber als überschaubar bezeichnen darf. Die jüngste Staatsanleihe-Auktion Lissabons verlief ähnlich gut. Dass sich die EZB dabei ein Stück weit auch selbst feiert, kann der Volkswirt gut verstehen, warnt aber auch.
Was man häufig vergisst, ist, dass zwar die existenzielle Krise Portugals und des Euroraums vorbei ist, aber die wirtschaftliche Krise, die konjunkturelle Krise noch nicht. Denn wir sehen in Portugal, die Arbeitslosigkeit ist immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Die Staatsschulden sind auch immer noch auf einem extrem hohen Niveau. Also zu sagen, dass in Portugal alles gut wäre, entspricht nicht ganz den Tatsachen.
Ähnlich sieht die Lage in Spanien und Griechenland aus. Ein Spiegelbild für diese Lage ist der Aktienmarkt in den betroffenen Ländern. So gut sich hier der Markt für Staatsanleihen entwickelt hat, die Aktienmärkte, an denen die Anleger schließlich Unternehmensanteile kaufen, hinken der Entwicklung hinterher. Kein Wunder, sagt Andreas Scheuerle, Volkswirt der DK Bank. In der Wirtschaft sei die Lage nicht besonders rosig, die Krise längst nicht vorbei.
Da gibt's durchaus noch Hausaufgaben, die zu erledigen sind. Beispielsweise die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, da wurde viel erreicht, aber man ist noch nicht zu Ende. Man muss auf den Weltmärkten wettbewerbsfähiger werden. Zum Teil ist es auch so, dass in Peripherieländern Unternehmen angesiedelt sind, die im unteren Hightech-Segment anbieten, statt im oberen. Da steht man in Konkurrenz zu Billiglohnländern, das macht das Leben schwerer.
Nur mit einer florierenden Wirtschaft allerdings, mit Steuereinnahmen und Arbeit für die Bevölkerung, können am Ende auch die Schuldenstaaten gesunden. Grund genug für die EZB am Ball zu bleiben. Was hierzu zuletzt an Aussagen getroffen wurde, war schon mehr als die üblichen Andeutungen. Carsten Dreski geht denn auch fest von einer weiteren Zinssenkung aus.
Und dann fangen wir an zu experimentieren. Was könnte noch kommen? Ein negativer Einlagenzins, das heißt eine Art Strafzins für die Banken, die ihr Geld bei der EZB parken wollen. Gleichzeitig kann man auch wieder noch ein bisschen Liquidität in den Markt werfen.
Also noch mehr Geld für Banken, die Wirtschaft, Verbraucher und am Ende auch die Finanzmärkte. Die ersten Vorentscheidungen könnten bereits während des EZB-Wochenendes in Portugal fallen. Und damit würde bei diesem Treffen dann auch nicht nur gefeiert werden.
Das war Samir Ibrahim aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Zu einem ganz anderen Thema. Durch Zwangsarbeit und kommerzielle sexuelle Ausbeutung werden nach UN-Angaben weltweit Profite in Höhe von jährlich 150 Milliarden Dollar gezogen. Fast zwei Drittel dieser illegalen Gewinne, nämlich 99 Milliarden Dollar, entfielen auf die Zwangsprostitution. So heißt es in einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Am stärksten sei Zwangsarbeit bei einem zugleich sehr hohen Anteil von sexueller Ausbeutung in Asien verbreitet, gefolgt von entwickelten Volkswirtschaften, einschließlich der EU. Das stellt der heute in Genf veröffentlichte Bericht fest. Betroffen seien weltweit 21 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Darüber gesprochen hat meine Kollegin Shang Danhong mit dem ILO-Arbeitsmarktexperten Eckhard Ernst.
Herr Ernst, erschütternde Zahlen hat Ihre Organisation heute veröffentlicht. Wie kommt ILO an solche Zahlen?
Diese Zahlen zu den Forced Labor-Schätzungen, das sind Schätzungen, die wir gemacht haben auf der Basis von Umfragen in einzelnen Ländern, die hochgerechnet wurden auf die Weltarbeitsmärkte.
Zwangsarbeit erinnert an Sklavenhalterei. Warum ist so etwas Barbarisches noch so weit verbreitet im 21. Jahrhundert?
Ja, es gibt einige Länder, gerade in Afrika oder selbst auch in Indien, wo diese Praktiken immer noch reglementiert sind, aber immer noch geduldet werden und deswegen entsprechend auch noch solche Ausmaße annehmen. Dann ist es natürlich auch so, dass häufig unter Zwangsarbeit auch Dinge fallen, die im Prinzip gar nicht mehr als solche wahrgenommen werden, wie beispielsweise die Entwicklung, die jetzt gerade auch wieder in Katar aufgekommen sind, ja, wo also Arbeitnehmer ihren Rechten vorenthalten werden aufgrund von Regularien, die es in diesen Ländern gibt und die eben den Arbeitgebern erlauben, diese Arbeiter auszunutzen und zu Zwangsarbeit zu verpflichten.
Gibt es auch in Deutschland Zwangsarbeit?
In bestimmten Bereichen ja. Also unser Bericht hat ja auch darauf hingewiesen, dass gerade im Bereich der Prostitution natürlich sehr viel Zwangsarbeit in vielen Ländern stattfindet und leider auch eben in Deutschland. Da ist nicht nur die Tätigkeit an sich illegal, sondern auch die Praxis an sich. Ja, es gibt ja viele Tätigkeiten, die unter Zwangsarbeit fallen, die eigentlich legal sind, gerade in der Bauwirtschaft. Aber natürlich bei der Zwangsprostitution sind also auch sowohl die Tätigkeit als auch die Ausbeutung natürlich völlig illegal.
Hat die Globalisierung die Zwangsarbeit noch begünstigt?
Und ja, die Globalisierung hat sicherlich dazu beigetragen, dass viele Menschen ihr Glück in anderen entwickelten Ländern suchen. Es ist gerade, um nochmal auf das Beispiel der Golfstaaten zurückzukommen, sind ja viele Arbeiter dort in der Bauwirtschaft aus dem südasiatischen Raum und die hoffen natürlich darauf, bessere Arbeitsbedingungen vorzufinden und sind dann häufig ihrem Arbeitgeber in diesen Ländern völlig ausgeliefert.
Und wie möchte ILO dagegen vorgehen?
Ja, wir können im Prinzip nur immer wieder mit solchen Berichten eben versuchen, die globale Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, unter welchen Arbeitsbedingungen eben viele Menschen noch weiter zu leiden haben. Deswegen auch dieser Bericht, deswegen diese erschütterten Zahlen, um eben auch gerade Menschen in Ländern wie Deutschland darauf nochmal hinzuweisen, wie dramatisch teilweise die Arbeitsbedingungen sind und eben darauf zu drängen, dass solche Länder, die diese Praxisen weiterhin dulden, dann auch an den Pranger gestellt werden.
Sagt Eckhard Ernst von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Wir blicken nach Ostafrika. Dort wiederum schielt man nach Europa. Denn mehrere ostafrikanische Länder planen seit langem eine Währungsunion. Die Erfahrungen in Europa lassen starke Wirtschaftsnationen wie Kenia aber zögern. Sie wägen genau ab. Wer ist ein Pleitekandidat und könnte die anderen mit in den Abgrund reißen?
Aus den Lautsprecherboxen dröhnt schwungvolle Musik. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf dem Ausstellungsgelände in Nairobi gähnende Leere herrscht. Die Europäische Union stellt sich vor,
und kaum einer ist gekommen.
Ich
habe nur ein paar Broschüren eingesammelt, sagt ein junger Mann. Vielleicht waren ja noch mehr Leute da und sind inzwischen wieder gegangen. Die Veranstaltung ist ein Flop. Obwohl einer der populärsten Radiosender in Nairobi, Capital FM, den ganzen Tag dafür Werbung macht. Und obwohl es an den Ständen der Botschaften außer Broschüren auch Anstecker und Kappen gibt. Dabei will sich Ostafrika, die Europäische Union, eigentlich zum Vorbild nehmen. Es ist gut, dass alle an einem Strang ziehen, meint ein Passant. Das gefällt mir und ich bewundere die Europäer deswegen. Schon seit Jahrzehnten versuchen ostafrikanische Länder, eine ähnliche Gemeinschaft wie die EU auf die Beine zu stellen. Ende vergangenen Jahres unternahmen 5 Staaten einen neuen Anlauf. Kenia, Tansania, Uganda, Burundi und Ruanda unterzeichneten ein Abkommen über eine gemeinsame Währung. Ugandas Präsident Yoweri Museveni beschwor Aufbruchsstimmung. Wenn die jetzige Generation politischer Führer diese Gemeinschaft wieder nicht voranbringt, muss sie sich Versagen vorwerfen lassen. Wie soll Afrika wachsen, wenn wir uns weiter so zersplittert zeigen? 2024 soll die gemeinsame Währung Realität sein. Bis dahin muss beispielsweise noch eine ostafrikanische Zentralbank eröffnet werden. Den Mitgliedern der Währungsgemeinschaft werden Auflagen gemacht. So soll ihre Inflationsrate nicht über 8% liegen. Schließlich wollen die ostafrikanischen Länder aus dem Problem der Eurozone lernen. Es soll genau abgewogen werden, wer ist ein Pleitekandidat und könnte die anderen mit in den Abgrund reißen. Das wirtschaftlich starke Kenia will nicht für das schwache Burundi zahlen müssen, sagt Robert Shaw, ein Finanzanalyst in Nairobi. Wir müssen da sehr vorsichtig sein. Schließlich haben wir alle noch eine sehr junge, sich entwickelnde Wirtschaft. Da dürfen wir uns nicht zusätzliche Hindernisse schaffen. Wir werden alle noch sehr am gemeinsamen Markt arbeiten müssen. Bei der Unterzeichnung des Abkommens herrschte längst nicht zwischen allen Staaten Harmonie. Kenia und Tansania konkurrieren um die Rolle der stärksten Wirtschaftskraft. Die Nachbarländer versuchen, sich die wichtigsten Handelspartner abzujagen. Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta wies Berichte zurück, dass seine Regierung hinter dem Rücken Tansanias Allianzen schmiede. Lasst uns diesen unnötigen Gerüchten ein Ende bereiten. Wir müssen mit einer Stimme sprechen und unsere Pläne vorantreiben. Wir wollen ein besseres Ostafrika für all seine Einwohner. Der Blick nach Europa lässt aber einige zweifeln, dass Fortschritt gemeinsam besser zu erreichen ist. Viele Kenianer wollen ihren Schilling nicht aufgeben. Die Briten haben ja auch ihr Pfund behalten. Für uns wäre eine gemeinsame Währung nicht gut. Die Europäische Union könnte ein Modell für Ostafrika sein, aber zuletzt hat die Gemeinschaft Rückschritte gemacht. Vorbild Europa. Aus ostafrikanischer Sicht gilt das nur noch bedingt. Wir bewundern, wie dort Wahlen ablaufen. Alles bleibt ruhig und ist überhaupt nicht chaotisch.
Soweit der Beitrag von Antje Dikans aus Nairobi. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.